Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. In der Politik ist gerne von Kompromisse schmieden die Rede oder von Brücken bauen. Gerne werden auch Gesetze gezimmert oder Wege geebnet. Kurzum, die politische Sprache erweckt oft den Eindruck, als handle es sich dabei um ein Handwerk. Und so ganz falsch ist der Eindruck auch gar nicht. In jedem Handwerk gibt es bestimmte Techniken und Verfahren. Die einen sind dabei etwas holzschnitzartiger unterwegs, andere etwas filigraner. Im Gebälk der Ampelkoalition jedenfalls knirscht es vor dem Hintergrund steigender Energiepreise derzeit gewaltig. Mit Blick auf die geplante Gasumlage wirft die FDP dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Fehlkonstruktion vor. Die SPD sieht handwerkliche Fehler. Das gehört wohl auch alles zum Instrumentenkasten der Politik, dürfte aber für eine Menge Gesprächsbedarf bei der morgen in Schloss Meseberg beginnenden Koalitionsklausur sorgen. Michael Stempfle.
Wieder einmal wollen sie sich hinter diese barocken Mauern zurückziehen, der Kanzler und sein Kabinett. Im Mai waren sie schon einmal in Meseberg. Auch wenn der russische Krieg gegen die Ukraine das Regierungshandeln bestimmte, damals wirkte er noch, der Zauber des Neuanfangs. Inzwischen hat sich die Stimmung eingetrübt. SPD-Chef Klingbeil wirft dem grünen Wirtschaftsminister Habeck handwerkliche Fehler vor. Ausgerechnet Habeck, dem Star der Grünen.
Das ist auch meine Erwartung, dass wir in der Regierung jetzt daran arbeiten, diese Fehler zu korrigieren.
Das sei unloyales Verhalten, ärgert sich Grünen-Fraktionsvize von Notz auf Twitter und spricht von einer schlechten Performance des Kanzlers. Frühere Regierungen haben immer wieder den guten Geist von Meseberg heraufbeschworen. Und nun? Die Erwartungen diesmal unterschiedlich. Kann sich die Ampelregierung zu einem dritten Entlastungspaket durchringen oder nicht?
Wir sind in gutem Geist, ich zumindest in gutem Geist, aber von Meseberg kann man keine Entscheidungen erwarten hinsichtlich des dritten Entlastungspakets.
Das muss jetzt geschlossen werden, jetzt also in der nächsten politischen Zeit, damit es dann in Gesetze und Verordnung eingearbeitet wird.
Immer wieder fordern die Ampelparteien neue Entlastungen. Die SPD will nun ein 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr.
Der Preis von 49 Euro, ich höre auch andere Zahlen, scheint mir angemessen zu sein.
Für die Verlängerung des vergünstigten Nahverkehrs oder gar eines Gratis-Nahverkehrs, wie die Grünen das fordern, stehen keine Mittel im Bundeshaushalt zur Verfügung.
Und noch ein Konflikt, die Übergewinnsteuer. Stromproduzenten, die in der Krise besonders profitiert haben, sollen Geld an den Staat abgeben. Das zumindest wollen SPD und Grüne. Die FDP will stattdessen eine Reform des Strommarktes.
Ein Produzent von Solarenergie wird bezahlt, als hätte er teures Gas eingekauft. Und an die Wurzel des Problems sollten wir ran. Da muss die Priorität liegen.
Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert so eine Reform.
Es gibt verschiedene Energiequellen und die letzte, die dazukommt, die teuerste, dominiert den Preis. Das ist lange gut gegangen. Jetzt sehen wir mit diesen exorbitanten hohen Gaspreisen, dass wir entkoppeln müssen.
Diese Reform will auch Habeck. Und dennoch.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, solange der Energiemarkt nicht reformiert ist, die immensen Übergewinne, die bei einigen Firmen im Moment anfallen, abzugreifen.
Noch ist vieles nicht geklärt. Wenn sich die Regierung hier nicht einige, schade sie der Konjunktur, warnt die Union.
Ich hoffe sehr, dass der gute Geist von Meseberg diese Ampelregierung jetzt erfasst.
Der gute Geist von Meseberg. Fast wirkt es so, als sollte sich die Koalition auf ihn allein lieber nicht verlassen.
Und über die steigenden Energiepreise rede ich jetzt mit Leon Hirt. Er ist Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin. Guten Abend, Herr Hirt.
Guten Abend.
Dass der Gaspreis kriegsbedingt steigt, das ist wohl für jeden nachvollziehbar. Aber jetzt lernen wir plötzlich, dass dadurch auch der Strompreis steigt. Jetzt mal für alle Nicht-Energie-Experten. Wie hängt das genau zusammen?
Der wichtigste Grund für den hohen Strompreis ist genau das, der hohe Gaspreis. Erdgas ist unfassbar teuer geworden und dementsprechend auch der Betrieb von Gaskraftwerken. Darüber hinaus gibt es aber noch ein paar Probleme im Strombereich selbst, von denen die wichtigsten die große Dürre in Europa ist, die dafür gesorgt hat, dass es kaum noch Wasserkraft in Südeuropa gibt und die französischen Atomkraftwerke, von denen fast die Hälfte im Moment außer Betrieb sind. Beides führt dazu, dass eben Gaskraftwerke noch mehr und noch häufiger gebraucht werden und dann den Strompreis nach oben ziehen.
Aber warum diktiert die teuerste Stromform den Preis, die Verstromung von Gas? Es kommt ja nur ein kleiner Teil unseres Stroms aus der Gasverstromung.
Völlig richtig. Gaskraftwerke bestimmen oft den Strompreis und das ist vielleicht erst überraschend, aber dieses Prinzip ist ein ganz generelles Prinzip von Märkten im Allgemeinen. Nach diesem Prinzip bilden sich auch Preise im Erdöl oder von Bananen. Mein Lieblingsbeispiel ist das Beispiel von Kartoffeln. Wenn wir uns vorstellen, es gibt zwei Bauernhöfe, einen modernen und einen traditionellen. Der traditionelle hat viel Handarbeit und braucht Kosten von 2 Euro, um 1 Kilo Kartoffeln herzustellen. Und der moderne Bauernhof hat viele Traktoren und Maschinen und kann für die Hälfte für 1 Euro pro Kilo Kartoffeln produzieren. Der alte Bauernhof, der teure, wird Kartoffeln nicht unter 2 Euro pro Kilo verkaufen können, sonst macht er Verlust und muss dicht machen. Der moderne, günstige Bauernhof weiß, dass die Kartoffeln 2 Euro das Kilo wert sind und wird sie ebenfalls nicht günstiger verkaufen. Das heißt, am Kartoffelmarkt bestimmt auch der teuerste Bauernhof den Kartoffelpreis und so bestimmt am Strommarkt das teuerste im Moment notwendige Kraftwerk den Strompreis. Das ist also ein allgemeines Prinzip, was die Preise an Märkten im Allgemeinen bestimmt und keine Spezialität des Strommarkts.
Aber gerade Gas ist eben jetzt teurer, das hat der Krieg wohl auch zur Bedingung gemacht, aber haben dann die wenigsten mit gerechnet. Das beispielsweise jetzt aber, Sie haben es angesprochen, die Stromerzeugung in Frankreich beispielsweise oder durch die fehlende Wasserkraft in Südeuropa, das auch nochmal verteuert. Das sind ja Dinge, die durch den Klimawandel, der auf uns zukommt, man schon hätte wissen können, oder?
Also im Nachhinein ist man immer schlauer, ich auch, wir alle. Zumindest für mich war es dann doch überraschend, dass Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert und Europa den Gashahn zudreht. Und auch die Dramatik der Dürre dieses Jahr und die Tatsache, dass durch Corona Revisionen in französischen Atomkraftwerken aufgeschoben werden mussten, die jetzt nachgeholt werden, dass es alles auf einmal kommt. Wir hatten schon ganz schön viel Pech dieses Jahr im Strom.
Aber was heißt das? Dann warten wir, bis wir wieder Glück haben? Oder was erwarten Sie, wie sich das weiterentwickeln wird bei den Strompreisen?
Ich habe natürlich genauso wenig eine Glaskugel wie wir alle. An den Strommärkten wird Strom auch für die Zukunft gehandelt und daran kann man quasi ablesen, was die Experten, was die Firmen, was die Investoren sich für die Zukunft vorstellen und da sieht es leider nicht so gut aus. Wir werden auch 2024 und 2025, soweit die Märkte recht haben, noch Strompreise haben, die ein Mehrfaches von dem sind, was wir gewohnt waren.
Angesichts dieser Lage und auch der Entwicklung, die Sie da zeichnen, was muss da jetzt passieren?
Die Welle an Energiekosten, und das betrifft in allererster Linie das Erdgas, aber eben jetzt auch zunehmend den Strom, ist eine massive Belastung. Und wir als Gesellschaft, davon bin ich überzeugt, haben die Pflicht, diejenigen, die am meisten betroffen sind, zu schützen vor den hohen Preisen und müssen diese kompensieren und vor den sozialen Härten, die soziale Härten abfedern. Und auch Unternehmen am Leben erhalten, wenn es notwendig ist. Gleichzeitig ist es so, dass diese Krise eine Energiekrise ist. Die Krise ist keine Krise des Strommarkts. Der Strommarkt funktioniert prima. Wir haben zu wenig Energie. Das ist das Problem. Alle Maßnahmen, um Menschen zu schützen, müssen also gleichzeitig den Energieverbrauch im Blick haben. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass wir durch Subventionen von Energie oder Preisdeckel für Gas oder Strom den Verbrauch weiter anheizen und damit das eigentliche Problem, nämlich den Mangel an Energie, noch weiter verschärfen.
Einschätzungen von Leon Hirt, Energieökonom an der Hertie School. Danke dafür nach Berlin.
Vielen Dank.
Und zu möglichen Entlastungen der Bundesregierung wegen der hohen Energiepreise hat Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
You'll never walk alone, das hat Olaf Scholz versprochen. In welche Richtung man mit ihm läuft, das bleibt leider immer noch vage. Es gab ein erstes Entlastungspaket, dann ein zweites und bald soll ein drittes kommen. Aber zwischen Energiepreispauschale, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket und mehr Wohn- und Kindergeld verlieren die Bürger das Gefühl, dass die Regierung noch irgendeinen Überblick hat oder gar einen klaren Plan. Auch deshalb ist die Aufregung über die Gasumlage so groß. Endlich mal was, wo die Ungerechtigkeit völlig klar scheint. Der Bürger muss zahlen und Konzerne kassieren ab. Aufschrei, Empörung. Doch auch ohne Umlage sind die Gaspreise schon jetzt 3-mal so hoch wie vor einem Jahr. Das macht vielen Angst, vor allem den rund 40% der Deutschen, die kaum oder gar keine Ersparnisse haben. Die zwischen teuren Mieten, teuren Lebensmitteln und teurer Energie zerrieben werden. Und auch die vielen kleinen Firmen haben Angst, die wenig Rücklagen, Eigenkapital oder gar Aktionäre haben. In den letzten Krisen hat das Kurzarbeitergeld viel aufgefangen. Das war zwar mit Einschnitten verbunden, aber Betriebe und Beschäftigte wussten, was kommt. Und Menschen können Härten ertragen, wenn sie das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht. Wie bei jeder Krise sind die Risiken ungleich verteilt. Die hohen Energiepreise gefährden bei manchen nur den Wohlstand. Bei anderen gefährden sie die Existenz. Und um die und erstmal nur um die muss es jetzt gehen. Und zwar schnell, einfach und ohne weiteres Gezicke in der Koalition.
Die Meinung von Kirsten Gierschig. Egal, ob es an Fehleinschätzungen der russischen Militärs liegt oder lag, am Durchhaltevermögen der ukrainischen Verteidiger oder auch an den Lieferungen moderner und schwerer Waffensysteme aus dem Westen sowie der deutschen Panzerhaubitzen 2000, mehr als ein halbes Jahr nach Beginn des Überfalls auf ihr Land scheint es den ukrainischen Verteidigern in den vergangenen Wochen nicht nur gelungen zu sein, den russischen Vormarsch im Osten und Süden der Ukraine vorerst zu bremsen. Vielmehr hat die ukrainische Armee, zumindest nach eigenen Angaben, nun eine Gegenoffensive zur Rückeroberung der verlorenen Gebiete, etwa um die Stadt Cherson herum, gestartet. Währenddessen trafen in Kiew die Experten der Internationalen Atomenergieagentur ein, die das umkämpfte Atomkraftwerk in Saporischschja inspizieren sollen. Marius Reichert.
Dieses Foto soll zeigen, wir sind bereit für eine Mission in der Ukraine, Experten der Internationalen Atomenergieagentur. Am Abend twitterte ihr Chef Rafael Grossi Bilder der Ankunft in Kiew. Ihr Ziel, die Atomexperten wollen herausfinden, wie die Lage im Atomkraftwerk Saporischschja wirklich ist. Ihre Reise ein Wagnis, zuletzt gab es Angriffe auf das Gelände von Europas größtem AKW. Diese Satellitenbilder des US-amerikanischen Unternehmens Maxar zeigen eine Rauchwolke in der Nähe eines Reaktorblocks. Die Ukraine hatte Russland vorgeworfen, einen Besuch der Atomexperten verhindern zu wollen. Eine Lüge, heißt es heute aus dem russischen Außenministerium. Viele von ihnen tun so, als hätten sie seit vielen Wochen versucht, die russische Föderation davon zu überzeugen, dass diese Mission stattfinden sollte. Seit dem 3. Juni war diese Mission in allen Einzelheiten abgesprochen. Rund 300 Kilometer südlich von Saporischschja liegt die Stadt Cherson, seit März unter russischer Kontrolle. Die Ukraine befürchtet, dass Russland per Zwang eigene Pässe verteilt und die Region per Referendum annektieren will. Das russische Fernsehen veröffentlichte Bilder, die zeigen sollen, die Menschen würden sich über ein russisches Autokennzeichen und über russische Pässe freuen. Jetzt sind wir schon Bürger Russlands. Russland ist unser Mutterland, ein neues Leben beginnt. Die Ukraine verkündet heute, sie habe eine Offensive gestartet. Das Ziel könnte sein, die südukrainische Stadt und Region Cherson zurückzuerobern. Eine Armeesprecherin erklärte, dass bereits Angriffe gestartet worden seien. Ins Detail ging sie nicht. Ein Militäreinsatz erfordert Schweigen. Die Tatsache, dass Nachrichten von der Front jetzt für so viel Aufmerksamkeit sorgen, ist nicht gut für uns. Die russische Seite erklärte, die ukrainischen Angriffe zurückgeschlagen zu haben. Unabhängig überprüfen kann man das nicht. Niemand befreit die Region Cherson und die Stadt Cherson. Niemand zieht sich irgendwohin zurück. Und je mehr der vom Westen getriebene Selenskyj Offensiven ankündigt, desto mehr Menschen wollen ein Referendum über den Anschluss an Russland. Ob die Ukraine tatsächlich die Kraft für die oft angekündigte Offensive hat, bleibt bis zum Abend offen. Und auch, ob und wann die internationalen Atomexperten Zutritt zum Atomkraftwerk bekommen.
Michael Heussen auf dem Maidan in Kiew. Von einer ukrainischen Gegenoffensive ist ja schon seit Wochen die Rede. Jetzt hat sie offenbar begonnen. Was wissen Sie darüber und wie kommt das an im Land?
Es kommt ziemlich gut an. Also das war heute Morgen das Top-Thema hier. Die Menschen haben sich gefreut. Endlich schlagen wir zurück. Doch im Laufe des Tages wurden die Nachrichten immer dünner, weil gesagt wurde, ja, man sollte im Krieg halt nicht so laut schreien, man sollte schweigen. Auch Präsident Selenskyj hat jetzt vor wenigen Minuten in seiner täglichen Ansprache an das Volk gesagt, wir werden nichts weiter dazu sagen. Er hat es indirekt bestätigt, dass es Angriffe gegeben hat. Und er hat der russischen Seite ein Angebot gemacht. Die russischen Soldaten mögen sich doch ergeben. Und wenn sie Angst haben, wieder nach Hause zu fahren, weil sie dort halt belangt werden könnten, könnten sie auch gerne in der Ukraine bleiben. Von russischer Seite gibt es ja auch eine Bestätigung dieses Angriffs. Dort ist davon die Rede, dass er zurückgeschlagen wurde, dass die Ukrainer erbärmlich gescheitert seien. 560 ukrainische Soldaten seien gefallen, heißt es. Das sind widersprüchliche Meldungen. Was tatsächlich wahr ist, können wir hier von Kiew aus nicht beurteilen.
Mit Sorge wird dabei auf die Entwicklungen rund um das ukrainische Atomkraftwerk in Saporischschja geblickt. Wir haben gerade Bilder gesehen. Heute sind die Experten der IAEA in Kiew eingetroffen. IAEA. Wann können die das AKW inspizieren, das sich ja derzeit in russischer Hand befindet?
Theoretisch könnte es eigentlich morgen früh losgehen. Die Inspektoren sind in der Stadt, wir haben sie auch schon gesehen. Es ist ja von beiden Seiten gesagt worden, dass ein großes Interesse daran besteht, dass diese Inspektoren endlich ihre Arbeit aufnehmen können. Die Russen haben ja gesagt, wir wissen schon seit knapp 3 Monaten von den Plänen. Die Ukrainer wollen natürlich auch alle Sicherheitsgarantien geben. Eigentlich könnte es morgen früh losgehen, 600 Kilometer den Dnjepr entlang, parallel zum Dnjepr in den Süden, in die Stadt Saporischschja, dort den Dnjepr überqueren. Dann ist man bald auf russischem Territorium, dann sind es nochmal 120 Kilometer. Und dann geht die Arbeit los. Da muss erstmal gemessen werden, ist tatsächlich radioaktive Strahlung, erhöhte radioaktive Strahlung festzustellen. Gibt es Schäden, offensichtliche Schäden, verborgene Schäden durch die Raketeneinschläge der letzten Wochen? Funktionieren die Sicherheitssysteme? Und vielleicht auch am wichtigsten, wie geht es den ukrainischen Mitarbeitern, die seit Anfang März unter russischem Regime dort arbeiten? Das heißt, sie seien sehr eingeschüchtert. Es ist ein sehr harter Job sowieso schon, aber jetzt unter diesem russischen Regime ganz speziell. Und diese Menschen sind ja wichtig dafür, die Sicherheit in diesem Atomkraftwerk ja aufrechtzuerhalten. Aber sie leben in permanenter Angst, Angst vor den Besatzern, Angst vor Raketen. Einschlägen, egal von welcher Seite sie kommen. Das sind die Aufgaben, die diese IAEA-Beobachter, die Inspekteure in den nächsten Wochen erfüllen müssen. Ob sie morgen loslegen können, wir wissen es nicht, aber wir vermuten mal, eigentlich könnte es so schnell wie möglich losgehen.
Michael, danke für die Informationen nach Kiew. Wenn es grundsätzlich werden soll, dann spielt oft der Ort einer Rede keine ganz unbedeutende Rolle. Und so wählte Bundeskanzler Olaf Scholz wohl nicht ganz zufällig die älteste Universität Mitteleuropas als Bühne für eine Rede, die genau das sein sollte, grundsätzlich. Und zwar zu seiner Vision Europas angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine. Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr nach seiner Zeitenwende-Rede im Deutschen Bundestag nutzte Scholz seinen Antrittsbesuch in Tschechien für den Auftritt an der Prager Karls-Universität. Doch die Absicht, die ist das eine. Ob es dann eine Rede mit Nachhall sein wird, das ist noch längst nicht ausgemacht. Danko Handrik.
Auch wegen dieser Brücke kommt Europa nach Prag. Die Karlsbrücke, für Touristen auch an diesem Abend ein Muss. Seit Jahrhunderten steht sie auf festen Fundamenten, doch auch auf der Karlsbrücke gibt es Baustellen. Dass Olaf Scholz heute hier in Prag über die Baustellen in Europa gesprochen hat, hat sich hier nicht rumgesprochen. Jürgen und Traudl Theater aus Ludwigshafen sind wie der Kanzler heute nach Prag gekommen. Ihre Idee für Europa hört sich so an.
Ja, ich denke, dass das Europa in sich zusammenhalten sollte und dass wir auch sowohl wirtschaftlich oder politisch, dass wir an einem Strang ziehen. Und das ist für uns alle sehr wichtig, vor allen Dingen für unsere Nachgeneration.
Sie nennen es an einem Strang ziehen. Olaf Scholz meint dasselbe, wenn er von Einigkeit und Geschlossenheit spricht. Die Studierenden, die höflich aufmerksam zuhören, könnten wohl nicht den einen Satz nennen, für den die Rede in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Das Credo der Rede schon, Europa müsse sich verändern. So solle es mehr Mehrheitsentscheidungen in der EU statt die bislang notwendige Einstimmigkeit geben.
Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Ein Festhalten am Prinzip der Einstimmigkeit funktioniert nur, solange der Handlungsdruck gering ist. Spätestens angesichts der Zeitenwende aber ist das nicht mehr der Fall.
Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? Greift Scholz das Motto der tschechoslowakischen Studierenden der Revolution von 1989 auf, fordert eine Aufhebung der Differenzen in der Migrationspolitik, eine Zusammenarbeit in den Bereichen Rüstung und Verteidigung mit ganz praktischen Vorschlägen.
Ein gemeinsam aufgebautes Luftverteidigungssystem in Europa wäre nicht nur kostengünstiger und effizienter, als wenn jeder von uns seine eigene teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaut. Es wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa.
Kurz nach der Rede, Scholz trifft den tschechischen Premier, der offen zugibt, die Grundsatzrede zu Europa verpasst zu haben. Es gäbe gerade Wichtigeres. Bei den ganzen Problemen, die wir gerade haben, die sich durch den Überfall Russlands auf die Ukraine ergeben, können wir jetzt keine gründliche Diskussion zur Reform Europas eröffnen. In weiter Ferne sieht Olaf Scholz in Prag auch die Karlsbrücke. In weiter Ferne könnten seine Ideen auch diskutiert werden. Nur das Wann, wenn nicht jetzt, wird im Land der EU-Ratspräsidentschaft zurechtgestutzt. Zum Irgendwann, nur nicht jetzt.
Zunächst geht alles nach Plan. Der Countdown läuft, die Uhr zählt verlässlich runter, doch 40 Minuten vor dem Start, dann das. Die Uhr bleibt stehen, außerplanmäßig. Und die Artemis-Mission wird erst einmal gestoppt. Mit der will die US-Raumfahrtbehörde NASA hoch hinaus. Zunächst zum Mond, eigentlich aber viel tiefer rein in die unendlichen Weiten des Alls. Denn Artemis ist langfristig auch eine Moon-to-Mars-Mission und soll nicht nur die Besiedlung des Erdtrabanten ins Auge fassen, sondern den Weg bereiten dafür, dass irgendwann Astronauten auf dem Mars landen könnten. Bis es soweit sein könnte, werden natürlich noch viele Jahre vergehen, aber der Startschuss zu all dem, der sollte mit dem heutigen Start gelingen. Sollte. David Beck.
Es sollten spektakuläre Bilder sein, die heute vom geschichtsträchtigen Startplatz 39b in Cape Canaveral zu sehen hätten sein sollen, beim Start von Artemis 1, der Rückkehr zum Mond, hier in einer Animation. Doch dazu kam es nicht. Wegen Triebwerksproblemen wurde gegen Mittag unserer Zeit der Countdown unterbrochen. Dann wurde auch noch das Wetter schlechter. Kurz nach der eigentlich geplanten Startzeit dann die Gewissheit.
Launch Director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub.
Der Start ist für heute abgesagt. Dabei ist das betroffene Triebwerk bereits Raumfahrt erprobt. Wie die anderen Triebwerke kam es bereits beim Space Shuttle erfolgreich zum Einsatz. Viele andere Komponenten der Trägerrakete Space Launch System, SLS, wurden aber neu entwickelt. Auch deswegen verzögerte sich der erste Start des SLS um Jahre. Eine Rakete dieser Größenordnung wurde seit der legendären Mondrakete Saturn V nicht mehr von der NASA eingesetzt.
Als man angefangen hat, diese Rakete zu entwickeln, ist der letzte Start der Saturn V dann auch schon 40 Jahre her gewesen. Und dementsprechend ist zum einen das Wissen der Leute verloren gegangen und zum anderen sind auch Maschinen, die das gebaut haben, zum Beispiel verloren gegangen.
Anders als im Kalten Krieg steht bei den Artemis-Missionen nicht so sehr die Weltpolitik im Mittelpunkt. Die NASA setzt deswegen deutlich mehr auf internationale Kooperation. Das von Airbus in Bremen gebaute European Service Module, ESM, ist der europäische Beitrag zu Artemis. Nachdem die Trägerrakete die Orion-Raumkapsel auf den Weg zum Mond gebracht hat, dient das ESM dieser als Hauptantrieb für Manöver im Orbit um den Mond und für den Rückweg. Erst am Ende der Mission wird es abgekoppelt. Gerne hätte man gemeinsam mit dem geladenen Publikum den ersten Praxistest des ESM in Bremen live mitverfolgt. Auch deswegen ist die Enttäuschung groß.
Extra alle zusammengekommen, aber es wird dann halt beim nächsten oder beim übernächsten Mal funktionieren. Besser, man macht das alles mit maximaler Sicherheit und Zuversicht, dass dann auch alles funktioniert, als dass man leicht fertig eine Entscheidung trifft, die dann möglicherweise in der letzten Konsequenz zu einem Misserfolg der Mission führen kann.
Kommenden Freitag soll der nächste Versuch gestartet werden. Vorausgesetzt, das Problem mit dem Triebwerk lässt sich lösen. 42 Tage soll der Flug dauern, in denen das Orion-Raumschiff mit ESM den Mond in einer Ellipse umrunden wird. Mal nur 100, mal mehr als 70.000 Kilometer entfernt. Artemis 2 ist aktuell für 2024 geplant, dann mit Astronauten an Bord. 2025 soll dann mit Artemis 3 und einer Landung auf der Oberfläche endgültig die Rückkehr zum Mond folgen. Und dieses Mal sollen nicht nur weiße Männer ihre Fußabdrücke im Mondstaub hinterlassen, sondern auch ausdrücklich People of Color und Frauen.
Und vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ist uns jetzt unsere Kollegin Kerstin Klein zugeschaltet. Kerstin, technische Probleme wurden als Grund für den Abbruch heute angegeben. Gibt es mittlerweile nähere Infos dazu?
Ja, es gab nochmal eine Pressekonferenz heute Abend, unter anderem mit dem NASA-Chef Bill Nelson. Richtig viel ist aber nicht Neues bei herausgekommen. Es ist klar, eins dieser vier Triebwerke der Rakete, damit gab es Probleme. Das ist nicht ausreichend herunterkühlbar gewesen. Es ist der NASA nicht gelungen. Nur warum ihr das nicht gelungen ist, das ist nach wie vor unklar. Das haben die Ingenieure und Techniker in dem hier heute zur Verfügung stehenden Zeitfenster nicht herausfinden können. Deshalb wurde entschieden, das abzubrechen, alle Mitarbeiter nach Hause zu schicken und eben morgen morgen noch mal drauf gucken zu lassen. Und die Frage, die sich jetzt hier alle stellen, ist, was kommt da morgen bei heraus? Schaffen es die Ingenieure, das Problem zu beheben, sodass das Startfenster am Freitag noch zu erreichen ist? Die NASA hat das fest vor, aber richtig festlegen, ob das gelingt, wollte sie sich heute nicht.
Was bedeutet das denn für die NASA, dass das heute jetzt nicht so geklappt hat?
Es dürfte zum einen große Enttäuschung gewesen sein. Hier war ja ein richtig großer Bahnhof. Die Vizepräsidentin war da, viele Astronautinnen und Astronauten waren da. Aber anmerken lassen hat sich das hier keiner. Alle vom NASA-Chef bis zu den Astronauten verströmten große Gelassenheit, sagten, das ist nun mal so, Raumfahrt ist schwierig. Bei Apollo gab es auch viele Fehlversuche. Das kriegen wir schon hin, wir lernen aus unseren Fehlern. Aber klar ist auch, ist das jetzt ein kleines Problem, das sich in kurzer Zeit beheben lässt und bald gibt es einen erfolgreichen Start, dann ist das kein Problem für die NASA. Sind das jetzt noch mal größere Dinge, mit denen die Rakete vielleicht auch noch mal zurück muss in die Werkshalle? Verzögert sich das noch mal um Wochen oder um Monate oder um Jahre? Dann dürfte die Diskussion hier in den USA auch noch mal ganz anders losgehen. Denn dieses Raketensystem, das neu entwickelt wurde, ist deutlich teurer geworden als geplant. Es hat deutlich länger gedauert. Und da ist es schon so, dass die NASA auch in absehbarer Zeit einen Erfolg vermelden möchte und sich weitere grundsätzliche große Verzögerungen eigentlich nicht leisten kann.
Wir sind gespannt, ob es am Freitag klappt. Kerstin, vielen Dank soweit erstmal nach Cape Canaveral. Und von einer Weltraumrakete jetzt zu deutschen Regierungsfliegern. Dort tragen Reisende künftig wieder FFP2-Masken. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Das Kanzleramt hat die Corona-Regeln heute entsprechend verschärft und für die Passagiere zum obligatorischen PCR-Test noch einen Schnelltest vor dem Einchecken hinzugefügt. Damit reagiert Bundeskanzler Scholz auf die öffentliche Debatte der vergangenen Woche. Fotos von Politikern und Journalisten ohne Maske auf dem Kanzlerflug nach Kanada hatten heftige Kritik ausgelöst. Laut Luftwaffe entsprach das aber den bis dahin für Regierungsflieger gültigen Bestimmungen. Die deutschen Verkehrsbetriebe haben eine positive Bilanz, nach 3 Monaten 9-Euro-Ticket gezogen. Gelobt wurde vor allem die Klimabilanz. So seien durch den Verzicht aufs Auto gut 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden, heißt es in einer Studie des Verbands der Verkehrsunternehmen. Von Juni bis August hätten die Unternehmen 52 Millionen Tickets verkauft, zusätzlich zu den etwa 10 Millionen regulären ÖPNV-Abonnements. Pakistan kämpft weiter mit den Folgen einer Jahrhundertflut. Nach Angaben der pakistanischen Behörden sind 33 Millionen Menschen und damit jeder siebte Einwohner von den Überschwemmungen betroffen. Mehr als 1000 Menschen kamen bereits ums Leben. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe infolge der Fluten. Am Nachmittag landeten erste Maschinen mit internationalen Hilfslieferungen, um die die Regierung gebeten hatte. Der angeschlagene Energiekonzern Uniper hat weitere staatliche Kredite in Höhe von 4 Milliarden Euro beantragt. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Damit würde die Staatshilfe auf etwa 13 Milliarden Euro steigen. Grund für die dramatische Lage bei Uniper ist die Drosselung der russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1. Denn dafür muss Uniper nun auf anderem Wege deutlich teurer Gas am Markt einkaufen. Das führt zu finanziellen Problemen bei dem Düsseldorfer Konzern. Erleichterung erhofft man sich bei Uniper durch die Gasumlage, die ab Oktober geplant ist. Mit diesem Geld soll Uniper gestützt werden, der für die deutsche Gasversorgung eine zentrale Rolle spielt und mehr als 100 Stadtwerke und Industrieunternehmen beliefert.
Hippopheramnoides, dornenbewehrtes, leuchtendes Pferd. Nicht nur der biologische Name von Sanddorn klingt außergewöhnlich, auch die Ernte der Pflanze ist es. Denn bis es dann soweit ist, vergehen bis zu 6 oder gar 8 Jahre. Aber die Zitrone des Nordens ist gefährdet. Seit ein paar Jahren sterben auf den Plantagen in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr der Beerensträucher. Was die Bauern unternehmen, mittendrin im Nordosten der Republik, wo große Teile der Anbauflächen bereits abgestorben sind, haben sich Petra Heißen und David Pilgrim in Ludwigslust angeschaut.
Silvia Hinrichs und ihr Betriebsleiter Frank Späte können es immer noch nicht glauben. Seit Jahren sterben die Sanddornsträucher auf ihrer Plantage in Ludwigslust. Aber dieses Jahr fiel die Ernte komplett aus. Das erste Mal in der 40-jährigen Firmengeschichte.
Es macht einem natürlich schon Angst. Ne, auch für die GmbH als Betrieb, ne, und natürlich auch für die Mitarbeiter. Wir haben Maschinen schafft für die Ernte. Man hat eben auch noch Kredite, die abgezahlt werden müssen.
Seit Jahren wird geforscht, aber keiner weiß, warum der Sanddorn stirbt. Pilzbefall oder auch der Klimawandel könnten laut Wissenschaftlern eine Ursache sein.
Es kann nicht am Boden liegen, weil es ringsum Ludwigslust alle Flächen betroffen hat. Es kann Klima in Ludwigslust ist nicht anders wie überall. Und wie letztes Jahr die ersten Meldungen kamen, dass es eben auch die Ostseeküste, die Wildwuchsform betroffen hat, ist es eigentlich klar, dass es irgendwo eine flächendeckende Krankheit ist.
Ein Phänomen, das vor allem in Mecklenburg-Vorpommern vorkommt. In einem anderen Betrieb in Altsteinhorst bei Rostock das gleiche Bild. Annette Wengors hat mit ihrem Team ihre Sträucher 8 Jahre lang gepflegt. Nun muss sie alles abholzen. 70 Hektar sind einfach tot.
Das tut schon in der Seele weh, wenn man alles sowas runtermulchen muss. Ne? Das ist schon echt traurig.
Erst vertrocknete ein Strauch in einer Plantage und dann das ganze Feld. Ein paar Sträucher haben die mysteriöse Krankheit überstanden. Trotzdem ist es die letzte Ernte. 10 Tonnen. Vor ein paar Jahren waren es noch 20 Mal so viel.
Ich glaube auch, kein Mensch weiß, wie viel Arbeit da überhaupt hintersteckt, die alle per Hand zu pflanzen. Und wenn man das jetzt sieht, dass die Hauptflächen alle tot sind, ist schon ja, sehr, sehr traurig.
Hinter dem Unternehmen liegen Jahre des Kämpfens, Ausprobierens und Hoffens. Sie waren sogar Teil eines Forschungsprojekts, haben alles versucht, um weiter ernten zu können. Experten meinten, es könnte Trockenstress sein.
Alle haben gesagt, es fehlt Wasser. Deswegen haben wir viel Geld in die Hand genommen und haben die Bewässerung gebaut. Und leider hat es nichts gebracht.
Aus Altsteinhorst wird zukünftig kein Sanddorn mehr kommen. Die Mitarbeiter werden stattdessen Weihnachtsbäume pflanzen. In Ludwigslust musste auch umgedacht werden. Silvia Hinrichs und ihr Betriebsleiter setzen nun unter anderem auf Walnussbäume. Die wachsen gut auf dem sandigen Boden und mögen das momentane Klima.
Walnüsse sind relativ gut trockenverträglich. Kann man auch hier ja an der Fläche sehen, die ist ja bis auf wenige Ausnahmen, stehen die ganz gut da. Und wir haben die dieses Jahr nicht gewässert. Und offensichtlich können die das, also die haben schon zu kämpfen gehabt im Ende Juli, Anfang August, aber hat doch funktioniert.
Aber ihren Sanddorn möchten sie dennoch nicht aufgeben. Ein Teil ihrer Fläche bleibt dafür reserviert.
Deswegen versuchen wir jedes Jahr, um die 4 Hektar zu pflanzen, um dann eben einen Bestand zu haben, der dann steht, wenn die Erkenntnisse des Sanddornsterbens da sind, ne, dass man die Ursachen findet. Oder vielleicht haben wir auch die große Welle überstanden und die neuen Pflanzungen stehen.
Auch ihre Produkte will sie weiterhin verkaufen und zur Not Sanddorn aus anderen Teilen Norddeutschlands ankaufen.
Am heutigen AD-Thementag Unser Wasser wollen wir auch beim Wetter darüber sprechen. Diesen Sommer hat es zu wenig geregnet. Wird das an den letzten Sommertagen so bleiben, Thomas Ranft?
Ja, also ich fürchte, ja, es ist noch ein bisschen Wasser unterwegs, aber also erstens nicht flächendeckend und zweitens nicht genügend. Unser Wasser ist, die Aussage ist eher unser Wasser, das wir gerne hätten, aber nicht haben. Ein bisschen Wasser in der Atmosphäre kann ich anbieten. Das ist ein Bild von heute Morgen aus dem Ostallgäu. Und man sieht diese Nebelschwaden. Das ist ja nichts anderes als auf dem Boden aufliegende Wolke. Ja, im Laufe der Nacht, die Nächte werden ja immer länger, 3-4 Minuten. Von Tag zu Tag verlängern sie sich. Da kann es schön abkühlen. Die kühle Luft ist schwerer. Sie sinkt herunter. Sie kann nicht so viel Wasser halten. Und dann entsteht sowas eben. Eine schöne Stimmung. Aber sie hilft uns natürlich nicht in Sachen Regen. Und das ist die Wetterlage, die da morgen auf uns wartet. Und wir sehen, das hier ist Deutschland. Ja. Und wir sehen Hochdruckeinfluss. Absinkende Luft. Haben die richtigen Wolken, haben da einfach keine Chance. Und das ist das Problem, das wir haben. Da ist nicht genügend Wasser in der Atmosphäre, tatsächlich in der Höhe, dass sich nennenswert große Wolken bilden könnten. Ja, in Richtung Ostsee, da kann in den nächsten Stunden noch der ein oder andere Tropfen Regen fallen, aber das ist eine mit Bedacht gewählte Formulierung. Der große Rest, heute Nacht trocken, morgen über weite Teile des Tages trocken. Im Südwesten, Eifel, im höheren Schwarzwald, da kann es vielleicht mal einen Schauer geben, aber auch da ist die Möglichkeitsform schon drin. Ansonsten bleibt es trocken, Wechselspiel aus Sonnenschein und Wolken. Nachttemperaturen oder besser gesagt Frühtemperaturen im Vogtland um 6 Grad, 17 in der Kölner Bucht und ja, die weiteren Aussichten, also mit morgen bis zu 31 Grad im Südwesten kann man ordentlich ins Schwitzen kommen und die weiteren Aussichten dann tatsächlich am Mittwoch im Süden mal ein bisschen Regen. Ab Donnerstag ist das schon wieder vorbei und es ist bundesweit dann schon wieder zu trocken.
Thomas, danke für diese trockenen Aussichten. Soweit die Tagesthemen. Ja, da kann man leider nichts dran ändern. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Rabiat. Passend zum Themenabend Unser Wasser, diesmal mit einer Reportage über die Ostsee. Die nächsten Nachrichten, die hat die Tagesschau um 1.05 Uhr und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.